Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Kinder, liebe Gläubige, wir sind dabei, tiefer in die heilige Messe einzudringen. Und man kann das heutige Evangelium vielleicht auch oder sicher auch auf die heilige Messe anwenden. Der Heiland sagt bei der Erklärung: Der Same ist das Wort Gottes. Und der unmittelbare Sinn ist zweifellos die Predigt, die Verkündigung des Evangeliums. Aber das Wort Gottes ist ja er selbst. Verbum Dei. Er ist der Logos, wie es im Evangelium von Johannes heißt. Er ist das Wort Gottes selbst. Und nirgends wird er als Wort Gottes ausgeteilt, außer in der Heiligen Messe. Insofern ist das auch eine Anwendung auf die Heilige Messe. Wie wird sie aufgenommen von den Menschen, die mit ihren Berührung kommen? Sind wir ein gutes Erdreich, das hundertfältige Frucht trägt in der Aufnahme des Wortes Gottes in der Heiligen Messe? Und darum bitte ich auch immer ein bisschen Verständnis, wenn eventuell die Predigt da manchmal ein bisschen länger dauert. Es geht mir darum, dass wir alle mit tiefem Herzen, mit gutem Herzen, sehr gutem Herzen, wie es im Evangelium heißt, in die heilige Messe das Wort Gottes aufnehmen. Da könnte man jetzt sagen, ich möchte heute sprechen über die Entfaltung der heiligen Messe, von der Einsetzung durch Jesus Christus im Abendmahlsaal bis heute, in kurzen Worten. Und da werdet ihr sagen, das ist ein Riesenunterschied, das ist doch auf keinen Fall dasselbe, was da im Abendmahlsaal war und was jetzt hier am Altar geschieht. Das ist ja ein Unterschied in Tag und Nacht. Hatte denn Jesus am Abendmahlsaal so andächtige Ministranten, wie wir sie hier haben, mit so schöner Chorkleidung, Chorhemd und eine Schola, so schön klingende Damenschola, hatte er eine Orgel, ja, und hatte er einen Altar und hatte er Blumen, das hatte er alles nicht und hatte kein Messgewand und keinen Rauchmantel und nichts. Da war es ganz anderes. Es ist dasselbe, nur noch war damals der alte Bund bestehend mit dem Vorhang, also als Jesus am Kreuz starb, riss der Vorhang des Tempels in zwei Teile. Und in diesem Augenblick war der alte Bund zu Ende und der neue Bund hat begonnen. Aber noch im Abendmahlsaal war sozusagen offiziell der alte Bund gültig. Und die schönen Kleider und die Chorhemden und den Rauchmantel, den trug der hohe Priester des alten Bundes. Und den Weihrauch hatte er auch. Und die Schaubrote und das Manna und so weiter. Alles das und auch die Opfer waren noch im Tempel gültig. Zu Ende war es dann eben mit dem Kreuzestod Jesu Christi. Und zur gleichen Zeit um 15 Uhr am Karfreitag wurden ja auch im Tempel noch die Opferlämmer dargebracht, während Christus das neue Opferlamm bereits seinen Opfertod stirbt. Und dann musste das alte Priestertum, das Priestertum des alten Bundes, übergehen und die Opfer des alten Bundes übergehen in das Priestertum des neuen Bundes und in das Opfer des neuen Bundes. Ein Wechsel des Priestertums, der hohe Priester des alten Bundes war aus dem Stamme Levi und jetzt wechselt der Stamm, Jesus ist aus dem Stamm Juda, ein anderes Priestertum. Und Jerusalem wechselt über nach Rom. Das himmlische Jerusalem wird verpflanzt aus Palästina nach Rom. Und dieser Wechsel dauerte einige Zeit. Und Jesus hat im Abendmahlsaal eben die heilige Messe eingesetzt und die erste vollzogen. Übrigens, der Ausdruck Abendmahl ist ein falscher Ausdruck. Steht nicht in der Heiligen Schrift, da heißt es Herrenmahl. 1 Korinther 11, 20, Herrenmahl. Nur derjenige, der eben die heilige Messe so vehement abgelehnt und verflucht hat, nämlich Luther, er hat diesen Ausdruck Abendmahl eingeführt und er ist leider auch im katholischen Bereich geblieben. Also unser Herr hat hier die erste heilige Messe vollzogen. Es sind 5 Kapitel beim heiligen Johannes. Das fast ein Viertel des gesamten Johannesevangeliums geht über diesen Abend. War der Abend, wo der Herr sie mit größter Sehnsucht gesehnt hat und wo er sein ganzes Erlöserherz an die Apostel ausgeschüttet hat. Und die Apostel waren zutiefst beeindruckt. Judas ist ja gegangen während dieser Feier. Aber die anderen, die waren zutiefst beeindruckt und geprägt von diesen Stunden mit dem Herrn. Und hier hat er eben die Messe eingesetzt und sie haben alles genau gesehen und beobachtet. Und er sagt ja, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und sie haben genau das getan, was er ihnen gezeigt und gesagt hat. Sie sind ja dafür in den Tod gegangen. Und er ist Gottmensch. Er hat alles mit einer gottmenschlichen Würde und mit einem gottmenschlichen Adel vollzogen. Wir hatten im Priesterseminar einen Adeligen. Ein Seminarist war ein Adeliger. Und ich hatte mich damals immer erfreut. Und war auch erstaunt. Er hatte eine Art des Redens, des sich Bewegens. Das war stark von den anderen ab. Es war eine adelige Art. Und so war unser Herr als Gottmensch in einer unnachahmlich göttlichen Weise sozusagen hier tätig. Und die Apostel haben diese Gesten übernommen, so gut sie eben gekonnt haben, und diese Riten, die daraus entstanden sind, die sind göttlichen Ursprungs. Die kann man nicht einfach auf die Seite schieben. Die kann man nicht einfach machen. Also, und dann haben die Apostel, also vom Heiligen Geist erleuchtet, von Christus belehrt, haben sie diesen Ritus übernommen und haben ihn dann noch entfaltet. Und die Bestandteile des Opferritus, die sind überall, die Grundbestandteile sind überall dieselben. Ihr wisst, dass es die östlichen Riten gibt, die sehr lange dauern, byzantinische Riten, armenischer Ritus, mazarabischer und syrischer Ritus und gibt es viele und dann die lateinischen Riten. Aber die Grundbestandteile sind überall dieselben. Ich zähle die wesentlichsten auf. Das erste sind die Vorbereitungsgebete. Das bedeutet die Reinigung. Confiteor, Stufengebet. Die Reinigung. Das war das, was der Heiland gemacht hat mit der Fußwaschung. Den Jüngern zuerst die Füße gewaschen, vor dem Messopfer. Dann kommen in allen Riten Lesungen aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament. Dann der Psalmengesang. Das war auch das, was Christus gemacht hat beim Paschamahl. Psalmengesang. Und aus dem Psalmengesang ist dann die Gregorianik entstanden, die wir hier haben. Heute in besonders schöner Weise mit Introitus und Communio. Dann die Opferung des Brotes, dann die Mischung des Weines mit dem Wasser, dann die Opferung des Kelches, die Fürbitten für die Lebenden und Verstorbenen, dann die Opferungsgebete vor und nach der Wandlung und dann die heilige Wandlung selbst als Doppelwandlung, Doppelkonsekration. Wo der Priester genau in allen Einzelheiten nachmacht. Er nahm das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, blickte zum Vater auf, dankte, segnete und sprach. Genau das macht der Priester mal tag. genauso beim Kelch, in allen Einzelheiten sogar. Dann die Erwähnung des Todes und der Auferstehung Jesu Christi, das Gebet des Herrn, das Paternoster, dann die Kreuzzeichen, der Friedenskuss, die Brechung der Hostie als Zeichen des gewaltsamen Todes, die Vermischung des Hostienpartikels mit dem kostbaren Blut als Zeichen der Auferstehung, dann der Genuss der Opfergabe durch den Priester, dann die Austeilung der Hostien an die Gläubigen, die Danksagung und dann vor allen Dingen alles zum Lamm hin, nach Osten, zu Christus hin gerichtet. Dann die herausragende Stellung des geweihten Priesters in der Person Christi handelnd. Dann die ganze Sakralität in den Riten, in den Gesten. Und so ist, diese Grundbestandteile haben wir in allen Riten. Und die haben sich aus diesem Urritus im Abendmahlsaal, haben die sich von heiligmäßigen Männern, die vom Heiligen Geist geleitet waren, entwickelt. Die sind ja dafür in den Tod gegangen. Und selbst der heilige Paulus sagt, ich gebe weiter, was ich empfangen habe. Auch er hat den Ritus nicht geändert. Er hat es empfangen und weitergegeben. Also da gab es keinen Shake Hands und es gab keine Frauen als Lektorinnen und es gab keine Kommunionhelferinnen und so weiter oder kein Kasperle, was wir jetzt heute haben. All das gab es natürlich nicht. Also dieses Gleichbleibende haben wir in allen Zeiten und in allen Zonen. Es ist so ähnlich wie mit den vier Evangelisten. Wir haben vier Evangelien, aber nur eine einzige Lehre. Wir haben viele Credos, zum Beispiel das apostolische Credo, Glaubensbekenntnis. Wir haben das vom Konzil von Nicea, wir haben das Credo vom Konzil von Konstantinopel und noch andere, mindestens 30 oder 40 Credo, aber es ist ein einziger Glaube. Also das heißt, die Heilige Messe in ihrem Grundbestand ist ein Juwel, der verschieden in Edelsteine gefasst ist. Aber es ist dasselbe Juwel, dasselbe Diamant. Und es waren himmlisch erleuchtete Goldschmiede und Juweliere, die diesen Edelstein gefasst haben. Den hat man nicht in Bierzelten oder mit Karnevalskleidung gemacht. Oder wie es selbst, wie es gerade sehr schön Kardinal Ratzinger noch gesagt hat, heute ist die Messe etwas platte Produkt des Augenblicks, sagt er selber. Wir haben es so nach Art des heute, so wie man Plastiktüten macht, so macht man dann eine neue Messe, wie man sie braucht, nach Modellen, wie man sie haben möchte. Platte Produkt des Augenblicks. Nein, diese Riten sind gewachsen. Das kann man nicht einfach machen. Machen wir eine Liturgenkonferenz oder Liturgiewissenschaftskonferenz am grünen Tisch und dann sagt man so, also das machen wir so, das Paternoster so und so weiter. Nein, das ist gewachsen im Heiligen Geist. Und wer es dann zum ersten Mal letztendlich gefasst haben, war dann der heilige Gregor der Große, der heilige Gregor der Große im 6. Jahrhundert. Er hat dann, ab hier ist praktisch der Kanon, also Opfer und Kanon, nicht mehr verändert worden. Es ist wie, es gibt schon den Teufel, den Widersacher, der immer wieder hineinpfuscht und der das durcheinanderbringen will. Es gab auch gewisse Missbräuche in der Entwicklung der Messe oder im Brevier. Zum Beispiel im 16. Jahrhundert, da hatte ein Papst eine Kardinalskommission eingesetzt, um das Brevier neu zu gestalten. Das ist aber genauso liturgischer Text, das Brevier des Priesters und der Mönche und der Klosterfrau. Sollte neu gestaltet werden und diese Kardinäle, die das neu gestaltet haben, das waren lauter Renaissance-Fans, von der Antike, Fans der Antike. Und da kam es dann Hymnen mit dem Mars und mit dem Zeus und dem Jupiter und der Venus, solche Hymnen. Da hat der heilige Franz Xaver gesagt, nein, dieses Brevier bete ich nicht. Und nach ein paar Jahren wurde es abgeschafft. Also es gab auch immer wieder den Teufel, der zwischendurch eben das Wort Gottes durcheinander gebracht hat, geschüttelt hat und falsche, also seinen Pferdefuß da hineingesteckt hat in die Entwicklung der Riten. Und diese Riten, die sind entstanden im Heiligen Geist oder haben sich fortentwickelt, vertieft, wie zum Beispiel, ich gebe ein einziges Beispiel, Salve Regina. Das wurde gedichtet von dem hochbegabten, sehr frommen, heiligmäßigen, aber verkrüppelten Hermann von der Reichenau. Hermann der Lahme. Hermann der Lahme hat das gedichtet im 11. Jahrhundert, glaube ich. Und es war so schön, oder wurde als so schön empfunden, dass das ganze Kloster dann dieses Salve Regina an das Abendgebet, an die Komplett hingehängt hat und gesungen hat. Und weil es so schön war, haben es die anderen Klöster übernommen. Und so hat sich das auf alle Klöster ausgebreitet, einfach wegen seiner Schönheit. So ist es entwickelt. Und so war es mit den Zugaben sozusagen bei der Messe, da gab es manche Dinge im römischen Ritus, der wurde von den anderen als so schön und klassisch und wohlgestaltet empfunden. Und so hat man sich dann vor allen Dingen an den römischen Ritus angelehnt, jedenfalls im Westen. Und so war die Schönheit des Anziehenden und das aus dem Heiligen Geist gewirkte, diese klassische Form. Und so hat sich die Messe bis zum heutigen Tag eben gehalten. Und was wir heute haben, ist eine Tuscherei und, oder Gotteslästerung ist unglaublicher Art. Und wir wollen das Wort Gottes in seiner ursprünglichen Form, Jesus Christus mit seinem Credo, mit seiner Wahrheit, mit seiner Transsubstantiation, mit seiner Wesensverwandlung in der Heiligen Messe mit gutem, ja mit sehr gutem Herzen bewahren. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.